Deutschlandfunk Interview.
Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU in Berlin. Guten Morgen, Herr Dobrindt.
Guten Morgen, Herr Zuhaide.
Herr Dobrindt, bevor wir auf den Parteitag kommen, möchte ich noch eine aktuelle Frage dazwischen schieben oder davor setzen. Es hat da gestern wieder einen Brandanschlag auf das Spreehotel im Bautzen gegeben. Da sollten ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden. Was lehrt uns das? Bröckelt die Unterstützung für die Ukraine und geht da so die AfD-Saat schon auf? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören?
Nein, die Unterstützung bröckelt auf keinen Fall, sondern die Solidarität ist ungebrochen hoch mit der Ukraine, mit den Menschen in der Ukraine. Aber man muss natürlich sagen, das, was wir da gesehen haben, die Bilder, den Brandanschlag, das ist natürlich widerwärtig, niederträchtig, unglaublich feige, was da passiert. Und man kann nur erschreckend davor stehen und fassungslos. Ich bin froh, dass der Innenminister Schuster auch morgen vor Ort sein wird und mit aller Nachdruck wird aktuell gerade ermittelt. Die Täter müssen aufgeklärt werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind Dinge, die schlichtweg einfach nicht passieren dürfen. Und da muss man auch sehr, sehr klare Kante dagegen setzen. Und man kann das nur mit großem Befremden sehen, dass da manche auch in der politischen Agenda offensichtlich sich nicht stark genug dagegen wenden.
Ja, die Saat der AfD könnte aufgehen, wenn man die Umfragen wieder sieht. Ich will jetzt nicht nur darüber reden, aber die profitieren, obwohl sie eigentlich nichts machen, außer weiter Hass zu säen, oder?
Das liegt natürlich daran, erstens, ja, sie säen Hass. Das ist der Fall. Zweitens liegt es daran, dass Ängste da sind, auf die dieser Hass dann auch eine Wirkung hat. Die Ängste haben damit zu tun, dass viele Menschen nicht wissen, ob sie sich ihr Leben noch leisten können. Und das ist Teil natürlich auch des politischen Versagens in Berlin, dass wir sehen, dass nicht klar wird, wie man durch diese Krisen, durch die Energiekrise, durch die Frage, dass man mit seinem Geld sich nicht mehr so viel leisten kann wie in der Vergangenheit, dass die teuren Energiepreise, die Gaspreise den Lohn auffressen, dass die Entscheidung, ob der Kühlschrank leer oder voll ist am Monatsende, durch diese Preissteigerung bestimmt ist, dass da die Rezepte fehlen, dass man viel zu lange diskutiert hat, dass kein Ausblick da ist. Das macht Menschen natürlich ängstlich. Und andere nutzen diese Angst jetzt aus. Das kann auch zu einer weiteren Verschärfung einer gesellschaftlichen Spaltung führen. Wir sehen das in Teilen und deswegen muss die ganze Politik dagegen anarbeiten, dass diese Ängste sich nicht verfestigen, sondern dass wir diese Ängste wieder auflösen können.
Auf der anderen Seite, wenn man sich die verschiedenen Rettungspakete anschaut, der 200 Milliarden Wumms, um dieses Sprachbild zu gebrauchen, dann vorher hat es schon massive Hilfen gegeben. Wir sind, glaube ich, insgesamt fast bei 400 Milliarden, die jetzt sozusagen auf dem Tisch liegen. Woran liegt denn das? Ich meine, Sie werden es jetzt adressieren und sagen, es ist einfach eine schlechte Regierung, die das nicht hinkriegt. Aber reicht das als Erklärmuster?
Das reicht nicht als Lösungsmuster, als Erklärmuster erstmal, als Lösungsmuster unter keinen Umständen. Und Sie sagen selber, sie liegen auf dem Tisch. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Versprechungen, aber noch nichts ist wirklich umgesetzt. Also wir diskutieren jetzt seit Monaten in der deutschen Politik darüber, dass wir eine Gaspreisbremse brauchen. CDU, CSU haben die entworfen, haben die vor Monaten vorgeschlagen. Die Bundesregierung, die Ampel, hat sich dem nicht angenommen, sondern hat immer noch von dieser Gasumlage, das heißt einer weiteren Verteuerung der Gaspreise, gesprochen. Jetzt hat sie sich bereit erklärt, diese Gaspreisbremse zu machen, eine Strompreisbremse zu machen, aber echte Entscheidungen, außer dass man Geld auf den Tisch gelegt hat, haben nicht stattgefunden. Das heißt, weder die Wirtschaft, der Mittelstand, das Handwerk weiß, wie viel Geld bekommen sie jetzt. Die Haushalte wissen nicht, um wie viel geht es jetzt eigentlich am Schluss an Entlastungen. Das heißt, die Unsicherheiten sind da. Die Ampel ist zu langsam, sie ist zu spät und sie verhindert nach wie vor die notwendigen Entscheidungen. Und da hilft es nichts, dass man 200 Milliarden ins Schaufenster stellt, wenn der Bürger oder der Mittelstand nicht weiß, was davon bei ihm ankommt.
Sind Sie dafür, dass die Entlastung bei den Gaspreisen schon am 1. Januar kommen, auch gegen den Rat des einen oder anderen Fachmanns oder der Fachfrauen, die da zusammengesessen haben? Wie sehen Sie das?
Ich respektiere das ja, was die Gaskommission entwickelt hat. Das ist aber nur ein Vorschlag. Am Schluss muss die Politik entscheiden. Wir können nicht Entscheidungen auslagern auf sogenannte Experten oder Kommissionen. Soll gar nicht despektierlich klingen, sondern man darf sich nicht einfach freimachen und andere die Entscheidung übertragen. Politik muss am Schluss diese Entscheidung treffen. Und das, was die Gaskommission vorgeschlagen hat, ist schlichtweg zu kurz gesprungen. Eine Entlastung in diesem Jahr im Dezember, wo jetzt ja immer noch diskutiert wird, wie soll sie wirklich ausschauen und wen soll sie treffen, dann möglicherweise im Januar die Großindustrie, aber Handwerk, Mittelstand und auch wieder Haushalte erst am März, das ist schlichtweg zu wenig. Jeder kann sich das ausrechnen, wie die Belastungen gerade ausschauen, wenn man die Preisentwicklung gerade beim Gas anschaut, aber auch natürlich bei anderen Energieträgern wie Pellets, wie Öl. Das ist von vielen nicht mehr leistbar. Und man trifft auf Menschen, die verzweifelt sind, weil sie sagen, das kann ich diesen Monat, das kann ich vielleicht nächsten Monat noch bezahlen, aber danach nicht mehr. Was passiert denn eigentlich mit mir? Und deswegen, ja, wir müssen diese Entscheidungen über die Gaspreisbremse, über die Strompreisbremse, über die Energieentlastung so treffen, dass sie den Menschen auch wirklich durch diese Krise hilft. Und das heißt, es muss zum 1. Januar stattfinden und dann auch für alle. Und es muss auch für dieses Jahr eine Lösung gefunden werden, die echt entlastet.
Das würde aber heißen, wenn man im Januar noch nicht diese differenzierte Lösung hinbekommt, weil die Anbieter das im Zweifel noch nicht können, so sagen sie zumindest, dann müsste es nochmal eine Pauschallösung geben, die im Zweifel nicht ganz so zielgenau ist. Das würden Sie in Kauf nehmen.
Es kann auch eine rückwirkende Lösung geben. Die Zusage muss als erstes Mal erfolgen. Dann gibt es auch Planungssicherheit, sowohl für Unternehmen als auch für die privaten Haushalte. Wir treffen zunehmend auch auf Mittelständler, die sagen, wenn keine Planungssicherheit besteht, dann werde ich mein Geschäft einstellen. Und es wird auch nicht mehr neu beginnen, weil sich gerade viele überlegen, ob sie sich die notwendigen Investitionen unter diesen Preisbedingungen, die herrschen, noch leisten wollen, ob sie eigenes Vermögen noch auf den Spiel setzen, das sie sich in den vergangenen Jahren erarbeitet haben, ob sich das rentiert, das Geschäft wirklich weiterzuführen. Und wenn diese Unsicherheit für diese Mittelständler beispielsweise bleibt, dann werden die zu Entscheidungen kommen, die nicht revidierbar sind. Das heißt, jetzt muss schnell die Sicherheit der Entlastung entstehen. Und das heißt möglicherweise auch dann die Zusage, ja, wir werden rückwirkend zum 1. Januar diese Entlastungen machen. Sie werden technisch etwas später umgesetzt, aber ihr könnt euch sicher sein, sie kommen am 1. Januar. Das gibt schlichtweg Planbarkeit.
Jetzt kommen wir mal zu den Grünen und auch zu Ihrem Parteitag. Wenn ich mir die Reden von Herrn Söder und auch von anderen, auch von Ihnen zum Teil anhöre, dann frage ich mich, naja, vor einiger Zeit hat man da Bäume umarmt und da hatte man auch das Gefühl, die CSU und die Grünen, da könnte irgendetwas wachsen. Haben Sie sich da vor 2 Jahren oder wann das war, bei den Grünen so getäuscht?
Also ich will mal erinnern an meine Aussagen auch von vor 2 Jahren. Ich habe immer gesagt, ich habe keine romantischen Gefühle gegenüber den Grünen. Dabei ist es geblieben.
Da hat Sie etwas weniger als andere in der Partei. Habe ich das richtig beobachtet?
Das kann durchaus sein, ja, natürlich. Aber ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass diese romantischen Gefühle schlichtweg nicht bestehen gegenüber den Grünen. Das ist so, bleibt so und bestätigt sich ja auch gerade jetzt. Die Grünen zeigen ja ein ganz anderes Bild als das, was sie den Menschen immer vorgemacht haben. Und sie sind nicht in der Lage, in dieser Regierung diese Verantwortung für dieses Land so zu übernehmen, dass wir diese Krisen auch durchstehen. Wir haben gerade über diese ganze Frage der Gaspreise, Energiepreise gesprochen. Diese vollkommene Verirrung bei dieser Gasumlage über Monate, ja, das sind alles Verantwortlichkeiten, die bei den Grünen liegen, die bei Robert Habeck ganz persönlich liegen, der eine unglaublich schlechte Figur in diesem Ministerium auch macht. Und die Grünen haben nach wie vor keine Rezepte für dieses Land. Man sieht das bei der Frage der Kernenergie. Sie sind die Verhinderer für eine stabile Energieversorgung. Wissen Sie, ich habe ja Verständnis, wir haben da Jahrzehnte diskutiert. Da kann nicht jeder seine Meinung gleich immer ändern. Man kann für oder gegen die Kernenergie sein. Das ist alles ausdiskutiert. Darum geht es aber jetzt gar nicht. In einer Zeit der größten Energienot, die wir haben, die bestätigt ist von allen Experten, von den Netzbetreibern, die sagen, die Netzstabilität steht auf dem Spiel, wenn wir nicht genügend Strom im Netz haben, dann zu sagen, Wir schalten Energiequellen schlichtweg ab, weil wir uns das ideologisch mal eingebildet haben. Das sind halt dramatische Fehler, die auch aus dem Ausland massiv, also unseren Nachbarländern massiv kritisiert werden. Und daran sieht man, dass die Ampel, die Grünen im Besonderen, nicht in der Lage sind, sich auf diese neuen Situationen einzustellen. Deswegen auch definitiv
keine Ich verstehe Sie aber jetzt nicht so, Herr Dobrindt, wir haben nicht mehr ganz viel Zeit. Sie wollen die Atomkraft nicht unendlich weit laufen lassen. Oder brauchen Sie das in Bayern, weil Sie nichts anderes haben?
Nein, darum geht es nicht. Wir haben den stärksten Ausbau an erneuerbaren Energien. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das jetzt gerade schriftlich bestätigt, dass wir sogar auch jetzt gerade in diesem Jahr die höchste Dynamik weiter am Ausbau der erneuerbaren Energien haben. Aber wir wissen, dass der nächste Winter wahrscheinlich noch bei Energiefragen schwieriger wird als der jetzige. Und ich frage, welche Probleme sind denn im April nächsten Jahres erledigt, die wir offensichtlich im Januar, Februar und März noch haben, weil da sollen ja jetzt die Kernkraftwerke weiterlaufen. Wir bräuchten aber eigentlich eine Bestellung neuer Brennstäbe.
Genau, das ist der Punkt. Die kommen aus Russland, das wissen Sie, ne? Die kommen aus Russland.
Nein, Sie wissen, dass die nicht aus Russland kommen. Ansonsten würden nämlich die ganzen Kernkraftwerke in Europa und anderen Teilen der westlichen Welt auch keine Brennstäbe bekommen. Sie bekommen sie alle. Und die Industrie hat uns ja auch zugesagt, der Bundesregierung zugesagt, dass sie die Brennstäbe liefern könnte. Okay. Diese Zusage liegt ja vor, aber sie wird nicht gezogen vom Wirtschaftsminister. Das ist ein dramatischer Fehler.
Wir laufen auf die Nachrichten zu. Alexander Dobrindt, heute Morgen im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch. Auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.